Die heutige Folge beinhaltet keine Therapie- oder Handlungsanweisungen. Solltet ihr eines der hier besprochenen medizinischen Probleme haben, sucht bitte einen Arzt eures Vertrauens auf. Ein kleiner Rückschlag. So nennt Alex Lewis seinen Kampf ums Überleben rückblickend. Würdet ihr das, was er erlebt hat, auch so nennen? Hättet ihr die Kraft, so einen Schicksalsschlag als Chance zu begreifen? Ich wäre wohl nicht so stark, fürchte ich, aber hört selbst, was Alex einen kleinen Rückschlag nennt. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch, immer spannend. Winchester, Großbritannien, Anfang November 2013. Ein Mann fühlt sich nicht gut. Schnupfen, Husten, vielleicht ein bisschen Fieber. Ein Männerschnupfen, sagt man. Sein kleiner Sohn ist ebenfalls krank. Nichts Ungewöhnliches. Die Jahreszeit, das Wetter, es passt ins Bild. Aber irgendetwas ist diesmal anders. Alex Lewis ist 33 Jahre alt und wohnt mit seiner Lebensgefährtin Lucy in Winchester im Süden Großbritanniens. Das Paar hat sich 10 Jahre zuvor kennengelernt. Lucy verliebte sich augenblicklich in den attraktiven, freundlichen jungen Mann. Er sei der gelassenste Typ, den man sich vorstellen könne. Es ist aber auch nicht so verwunderlich, dass Lucy Alex als besonders gut aussehend wahrgenommen hat. Ihm war sein äußeres Erscheinungsbild nämlich sehr wichtig, damals, als sie sich kennenlernten und auch später. Jeden Tag verbrachte er einige Zeit vor dem Spiegel, um sich zu stylen. Alex legte viel Wert auf perfekt sitzende Haare und die richtige Kleidung. Gute Schuhe und eine coole Jeans gehörten dazu. Der gemeinsame Sohn Ben, den Namen habe ich geändert, vervollkommnete das Glück. Alex genießt ein, wie er sagt, wunderbares Leben jenseits aller Sorgen und Nöte. Seine Frau führt ein Restaurant und eine Kneipe, während er sich um den gemeinsamen 3-jährigen Sohn kümmert. Wie so oft wirkt von außen alles so perfekt. Alex hat jedoch ein massives Alkoholproblem. Er trinkt jeden Tag Unmengen und unterstützt seine Lebensgefährtin nicht. Lucy fühlt sich im Stich gelassen. Die Beziehung kriselt. Der übermäßige Alkoholkonsum ist Alex allerdings nicht anzumerken. Er ist funktionaler Alkoholiker, unauffällig, ohne erkennbare Beschwerden. So macht sich auch niemand Sorgen, als sich Alex von einem auf den anderen Tag nicht wohlfühlt. Es ist Anfang November. Er hat sich wohl eine Erkältung eingefangen. Genauso wie der kleine Ben. Leichter Husten und ein bisschen Schnupfen. Aber die Beschwerden verstärken sich. Schweißausbrüche, Schüttelfrost, Appetitlosigkeit. Er fühlt sich schnell richtig schlecht, nimmt kaum noch Flüssigkeit zu sich. Alex schleppt sich durch 2 Wochen Krankheit, hütet mit schlimmsten Kopfschmerzen das Bett, bis er eines Nachts Blut in seinem Urin entdeckt. Nun wird ihm und Lucy klar, dass er ein ernsthaftes gesundheitliches Problem hat. Nicht nur eine Erkältung. Und schon gar nicht nur den vermuteten Männerschnupfen. Dennoch geht er wieder ins Bett. Vielleicht geht es ihm morgen ja schon wieder besser. Aber am nächsten Morgen ist nichts besser. Ganz im Gegenteil. Er hat extreme Kopfschmerzen, ist benommen und fühlt sich viel schwächer. Lucy ist wohl schon bei der Arbeit im Restaurant. Glücklicherweise befindet sich Ben nicht im Haus. Er ist bei den Großeltern. Alex versucht, sich anzuziehen, aber es gelingt ihm nicht, weil er so kraftlos und benommen ist. Als er ein Klopfen an der Hintertür hört, rafft er sich mit letzter Kraft auf, wankt zur Treppe und stolpert und fällt sie quasi herab. Irgendwie schafft er es zur Hintertür und macht sie auf. Vor ihm stehen Lucy und Alex Stiefvater. Sie starren ihn an. Alex' Haut hat sich lila verfärbt. Seine Augen wölben sich aus den Augenhöhlen. Es dauert nicht lange, da sackt er bewusstlos zusammen. Lucy zögert nicht und wählt die Notrufnummer. Sie versucht verzweifelt, der Frau am anderen Ende der Leitung den Ernst der Lage begreiflich zu machen. Sie beschreibt die vielen Blasen, die sich auf Alex' Haut gebildet haben. Er habe seit 3 Tagen die schlimmsten, allerschlimmsten Kopfschmerzen. Er könne nicht mehr Wasser lassen. Es käme nur noch Blut aus der Harnröhre. Er sei fast bewusstlos und stöhne nur noch. 5 Minuten später treffen die Rettungssanitäter ein und versuchen, einen venösen Zugang zu legen. Sie wollen also einen Schlauch in ein Blutgefäß schieben, um einerseits Blut abnehmen zu können, andererseits Flüssigkeit und Medikamente geben zu können. Das gelingt aber nur sehr schwer, weil sich Alex schon in einem Schockzustand befindet, in dem das Blut quasi in den Blutgefäßen versackt und diese dadurch nicht mehr prall gefüllt sind. Nun realisiert Lucy, wie schlecht es um Alex steht. Der Wagen rast mit ihm in das 15 Minuten entfernt gelegene Krankenhaus. Flügeltüren schwingen auf, weiße Kittel beugen sich über Alex. Die Ärzte stellen viele Fragen und stellen die richtige Diagnose. Zum Glück, denn ansonsten hätte er nicht überlebt. Er wird sofort auf die Intensivstation gebracht. Lucy und seiner Mutter teilt man mit, dass er lebensgefährlich erkrankt sei. Er kämpfe mit einer seltenen Infektion. Bakterien, sogenannte Streptokokken der Gruppe A, hätten seinen Körper befallen und er leide unter einem Schock, hervorgerufen durch eine Blutvergiftung. Darüber hinaus seien seine Lippen, Nase, Ohren, Arme und Beine von der Infektion betroffen. Er habe eine Überlebenschance von unter 5%. Mittlerweile haben sich die betroffenen Körperpartien schwarz verfärbt. Alex liegt im künstlichen Koma und ringt um sein Leben. Die Ärzte stützen seinen Kreislauf mit hohen Dosen von Adrenalin und bekämpfen die Infektion mit Antibiotika, den Schock mit Cortisonpräparaten. Am 3. Tag werden Lucy und Alex' Mutter von den Ärzten auf dessen Tod vorbereitet. Sie holen Alex aus dem künstlichen Koma, damit sie sich verabschieden können. So wacht Alex tatsächlich auf, ist aber vollkommen desorientiert und hat keine Ahnung, wo er sich befindet und was geschehen ist. Und das bleibt auch so, bis man ihn ungefähr 2 Wochen später nach Salisbury zur Operation verlegt. Denn noch ist er nicht gestorben, aber immer noch weit entfernt davon, gesund zu werden. Selbst dort weiß Alex immer noch nicht genau, wie es um ihn steht. So lange, bis eine, wie er findet, hübsche Chirurgin vor ihm auftaucht. Sie fragt ihn, wie es ihm ginge. »Super«, sagt er, ironisierend. »Und wie geht es Ihnen?«, fügt er hinzu. Die Chirurgin ignoriert die Frage und stellt stattdessen fest, dass es Alex nicht gut ginge. Und dann sagt sie Folgendes. »Wir werden sicher Ihren linken Arm über dem Ellbogen amputieren. Höchstwahrscheinlich müssen wir auch Ihre Füße amputieren. Eventuell können wir Ihre Knöchel erhalten. Aber die Chance ist groß, dass Sie beide Füße, beide Knöchel und beide Beine verlieren werden. Den rechten Arm können wir wohl erhalten. Darüber hinaus werden Sie sicher eine Gesichtsrekonstruktion benötigen.« Und dann geht sie. Und Alex ist sich selbst überlassen. Er liegt im Bett und kann das Gesagte nicht glauben. Es kann doch nicht sein, dass sie wirklich meint, dass er seine Gliedmaßen verliert. Die Gedanken kreisen. Er wehrt sich gegen das Unfassbare und verliert nach und nach die Nerven. In seiner Not stellt er sich vor, wie er aus der Klinik flieht, obwohl er sich ja gar nicht bewegen kann. So schön diese Chirurgin auch ist, er will nicht, dass sie ihn mit Messern attackiert und seine Gliedmaßen abschneidet. Nun kommen auch sein bester Freund und Lucy in das Krankenzimmer und erfahren, was die Ärzte vorhaben. Auch für sie ist es ein schrecklicher Moment, weit entfernt von jeder Vorstellungskraft. Alex erlebt diese Stunden als absolutely horrifying, also unvorstellbar schrecklich. Und bevor ich jetzt erzähle, wie es Alex weiter ergeht, ist es Zeit, sich einmal mit dem medizinischen Hintergrund zu befassen. Was ist das überhaupt für eine Krankheit, die das Leben der Betroffenen im wahrsten Sinne des Wortes so einschneidend verändert? Diagnoseinfo. Wenden wir uns zunächst dem Namen der Krankheit zu. Nekrotisierende Fasziitis. Die nekrotisierende Fasziitis ist eine fotojant verlaufende, potenziell lebensbedrohliche Infektion des Haut- und Weichteilgewebes. Bevor ihr jetzt alle abschaltet, ich erkläre das jetzt einmal Wort für Wort. Nekrotisierende Fasziitis. Nekrotisierend kommt von dem Wort Nekrose, Absterben. Und Fasziitis kommt von einem Wort, welches die meisten von euch schon kennen. Faszie, wie Faszienrolle. Nun stellt sich aber die Frage, was ist eine Faszie denn eigentlich? Wir haben ja ganz viele einzelne Muskeln in unserem Körper. Und nun stellt euch mal vor, die würden nur durch unsere äußere Hülle, also die Haut, umgeben. Dann würden die Muskeln ja quasi frei um die Knochen herumschlottern. Und damit das nicht passiert, gibt es flächige Hüllschichten aus straffem Bindegewebe, die einzelne Muskeln, Muskelgruppen oder ganze Körperabschnitte und noch vieles mehr umgeben und damit zusammenhalten. Andererseits trennen die Faszien auch die Muskeln voneinander, damit sie nicht aneinander reiben. Jetzt heißt unser Wort aber nicht Faszie, sondern Fasziitis. Was ist der Unterschied? Die Faszie ist die Hüllschicht. Eine Fasziitis ist die Entzündung dieser Hüllschicht. Eine nekrotisierende Fasziitis ist also erst einmal nichts anderes als eine zum Absterben der Faszien führende Entzündung eben dieser Faszien, also der Hüllschichten. Sie wird im englischsprachigen Raum daher auch Flesh-Eating Disease, also fleischfressende Krankheit, genannt. Aber was meint Foodroyant in der Medizin? Damit ist ein ungemein schneller Krankheitsverlauf gemeint. Der Zeitfaktor spielt hier also eine entscheidende Rolle. Die Patienten müssen ganz schnell ins Krankenhaus und die Ärzte müssen sofort erfassen, worum es geht, damit unverzüglich eine Behandlung eingeleitet werden kann. Fehlt noch der letzte Teil der Definition. Eine Infektion des Haut- und Weichteilgewebes. Damit nähern wir uns der Ursache, nämlich einem Befall mit Bakterien. Aber der Reihe nach. Was passiert als erstes? Eine sogenannte Bagatellverletzung, also eine eventuell nur minimale, kleine Verletzung. Das könnte ein Kratzer sein, eine kleine Schnittverletzung, zum Beispiel beim Kartoffelschälen oder auch ein Insektenstich. Oft bemerken die Menschen die ursächliche Verletzung gar nicht oder messen ihr keine Bedeutung bei. Nur über eine noch so kleine Läsion können Bakterien in den Körper gelangen. Eine zweite Möglichkeit ist ein bakterieller Infekt der oberen Atemwege, eventuell nur wahrgenommen als Erkältung. Wenn sich die Bakterien aber durch die Blutbahn im Körper verteilen, dann wird der Körper quasi von innen heraus angegriffen. Merkt man davon etwas? Ja, im weiteren Verlauf kann es zu einer Blasenbildung oder Rötung des betroffenen Hautareals kommen. Bis hierhin also Symptome, die man vielleicht nicht so ernst nimmt. Aber dann entwickeln sich starke bis extrem starke Schmerzen, Fieber und eventuell Erbrechen. Lokal breitet sich eine Schwellung und/oder Verhärtung des Gewebes aus. Die Infektion wandert entlang der Faszien. Es kommt zur Einblutung in die Haut und schließlich verfärbt sich die Haut von rot über lila zu schwarz, weil die kleinen Blutgefäße verstopfen und die Haut und Weichteile absterben. Es kann sogar zu einer Gasbildung im Gewebe kommen. Die Infektion und damit die Entzündung breitet sich immer weiter über den ganzen Körper aus. Oft von den körperfernen Stellen, also Händen und Füßen beginnend, über Oberarme und Oberschenkel zum Körper. Letztendlich sterben Arme und Beine ab. Es kommt zu einem toxischen Schock, also einer Blutvergiftung mit Kreislaufversagen und Versagen vieler Organe durch die Überschwemmung der Blutbahn mit Bakterien. Die Bakterien setzen bei ihrem Zerfall Giftstoffe, sogenannte Toxine, frei. Und daran können die Menschen dann auch versterben. Und was kann man jetzt tun? Es müssen sofort verschiedene Antibiotika verabreicht werden. Gleichzeitig müssen die Entzündungsherde weitläufig und wiederholt chirurgisch entfernt werden, um zu verhindern, dass sich die Entzündung im ganzen Körper ausbreitet. Wenn es nicht gelingt, das gesamte entzündete Gewebe in zum Beispiel den Armen oder Beinen zu entfernen, dann muss als letzte Therapiemöglichkeit eine Amputation vorgenommen werden, um das Leben des Patienten zu retten. Man sieht also, der Begriff fleischfressende Krankheit trifft, auch wenn er sich nicht besonders schön anhört. Aber diese Erkrankung ist halt auch sehr ernst. Es gibt noch weitere Therapieansätze, auf die ich hier aber nicht weiter eingehen möchte. Sonst artet der Podcast noch zur medizinischen Vorlesung aus. Zur Statistik. Einer von 100.000 Europäern erkrankt pro Jahr. Müssen wir jetzt alle Angst haben, dass es uns jederzeit auch erwischen könnte? Prinzipiell kann jeder jede Krankheit bekommen. Aber die nekrotisierende Faszitis tritt besonders häufig bei Menschen mit Vorerkrankungen auf. An erster Stelle ist hier eine Schwächung des Immunsystems zu nennen. Aber auch Diabetes und Alkohol. Oder Nikotinabusus. Oder zum Beispiel bestehende Krebserkrankungen. Es ist noch unklar, warum es manchmal auch gesunde Menschen trifft. Aber das sei dann doch noch einmal betont. Ein derartig schwerer Verlauf ist extrem selten. Wie kann man sich schützen? Neben einem möglichst starken Immunsystem? Durch hygienische Maßnahmen wie Händewaschen und eine gute Wundversorgung im Fall einer Verletzung. Wie ihr ja am Anfang des Berichtes gehört habt, war Alex Alkoholiker. Ein Umstand, der natürlich nicht zur Stärkung des Immunsystems beiträgt. Dennoch wäre es sicher nicht angemessen, eine Kausalität herzuleiten. Rückblickend kann niemand mit Gewissheit sagen, warum es ausgerechnet Alex getroffen hat. Was habe ich denn damit zu tun? Viel mehr, als wir oft denken. Wir alle können die Therapiemöglichkeiten verbessern. Wie soll das denn gehen? Ich bin doch kein Arzt, wird sich jetzt so mancher fragen. Das Problem ist, dass solch schwere Infektionen heutzutage immer weniger gut auf Antibiotika, die einzige chemische Waffe, ansprechen. Manche Bakterien sind unempfindlich gegen alle verfügbaren Antibiotika geworden. Das sind dann die sogenannten multiresistenten Keime. Und mit denen ist nicht zu spaßen. Sie entstehen oft durch einen zu sorglosen Umgang mit Antibiotika. Zum Beispiel, wenn man sie bei einer einfachen Erkältung nimmt, obwohl sie dort gar nicht wirken. Auch in der Massentierhaltung werden Antibiotika häufig eingesetzt. Oft nicht zur Heilung, sondern vorbeugend. Das fördert resistente Keime, die auch für den Menschen gefährlich werden können. Jeder kann etwas tun. Antibiotika nur dann nehmen, wenn sie wirklich nötig sind, beim Fleischkauf auf artgerechte Haltung achten oder den eigenen Fleischkonsum überdenken. Denn weniger und bewusster ist hier oft mehr, auch für die Gesundheit aller. Kommen wir zurück zu Alex' Überlebenskampf. Am nächsten Tag wird Alex' linker Arm auf halber Strecke zwischen Schulter und Ellenbogen amputiert. Die Infektion hatte sich schon zu weit Richtung Rumpf ausgeweitet. Es ist eine Rekonstruktion der linken Schulter notwendig. Alle hoffen, dass er die restlichen Gliedmaßen behalten kann. Doch es kommt anders. In den nächsten Tagen werden nach und nach beide Beine oberhalb der Knie auf Höhe der Oberschenkel amputiert. Aber auch der rechte Arm kann nicht vollständig erhalten werden. Er wird Monate später unterhalb des Ellenbogens amputiert. Vierfach amputiert nennt man das Endergebnis. Die rechte Schulter besteht fast nur noch aus Haut und Knochen. Die Lippen sind abgestorben und damit verloren. Der größte Anteil der Rückenhaut wird an die Beine transplantiert. Nach der ersten großen Operation soll Lucy an Alex' Bett herausfinden, ob sein Gehirn normal funktioniert. Er könnte ja auch einen Hirnschaden davongetragen haben. So baut sich Lucy vor Alex auf und fragt ihn, ob er sie heiraten wolle. Er schüttelt den Kopf. Lucy dreht sich zu den Ärzten um und sagt, es ist alles in Ordnung. Er hat definitiv keinen Hirnschaden. Alex übersteht all diese Operationen, weil er für seinen Sohn da sein will. Er will wieder die Vaterrolle übernehmen. Er will Ben nicht ohne Vater groß werden lassen. Sein Sohn ist für ihn die Nummer eins in seinem Leben. Er will unbedingt vermeiden, dass Ben Schaden nimmt, weil er mit den Folgen einer schrecklichen Krankheit leben muss. Lucy und Alex beschließen, dass Ben immer die Grundlage aller Entscheidungen sein soll. Für ihn wollen sie ein neues Familienleben erschaffen. Irgendwann, wenn er aus dem Krankenhaus raus ist. Aber zunächst kommt der Tag, an dem sein erst 3 Jahre alter Sohn den Vater wieder sieht. Einen Vater ohne Nasenspitze und Lippen, der kaum sprechen kann. Einen Vater ohne Beine, der nicht gehen kann. Und einen Vater ohne Arme, der seinen Sohn kaum in die Arme nehmen kann. Weihnachten. Die Tür des Krankenzimmers öffnet sich und Bens Augen irren durch den Raum. Wo ist sein Vater? Dann bleiben seine Augen an Alex haften. Nur ganz kurz. Nur so lange, bis Ben sich hinter den Beinen seiner Mutter versteckt. Alex ist nicht überrascht. Er sieht furchtbar aus, weiß er. Aber auf der anderen Seite ist alles, was er sich wünscht, alles, wonach sein Herz schreit, eine Umarmung seines Sohnes. Aber der 3-Jährige hat Angst vor diesem so fremd anmutenden Mann. Alex bricht in Tränen aus und fällt in ein tiefes Loch. So tief, dass die Nachtschwester sich später am Abend ernsthaft Sorgen um ihn macht und Lucy anruft. Sie fragt, was oder wer Alex am meisten nach seinem Sohn und Lucy bedeute. Lucy muss nicht lange nachdenken. Alex' Labradorhündin Holly. Und die Nachtschwester sagt, bringen Sie sie her. Und so geschieht es. Am Weihnachtsabend um 21 Uhr geht wieder die Tür des Intensivzimmers auf und eine aufgeregte, schwanzwedelnde Labradorhündin rennt in das Zimmer und springt auf das Bett zu Alex. Etwas, was noch nie auf der Intensivstation zugelassen wurde. Aber dieser Moment sorgt dafür, dass Alex die bedingungslose Liebe spürt, nach der er sich sehnt. Dem Hund ist Alex' Aussehen vollkommen egal. So schöpft Alex Hoffnung, dass sein Sohn ihn irgendwann wieder als denjenigen annehmen und lieben kann, der er ist. Sein Vater. Über einen Zeitraum von 9 Monaten muss Alex 11 große Operationen über sich ergehen lassen, um seinen Körper zu stabilisieren. Die meiste Zeit verbringt er im Krankenhaus, getrennt von seiner Familie. Nachdem die Gliedmaßen versorgt sind, steht die Rekonstruktion seines Gesichts an. Doch auch Ben geht durch eine schwere Zeit. Ein Kleinkind, das sich mit dem immer wieder veränderten Aussehen seines Vaters auseinandersetzen muss. Mit Veränderungen, die zunächst operationsbedingt angsteinflößend aussehen. Zuerst ist da nur noch ein Loch als Mundöffnung. Ein 2 Euro kleines Loch, das sein Vater nicht mehr schließen kann. Alex hofft inständig, dass die Gesichtsrekonstruktion Ben die Angst nehmen kann. Die Operation dauert 13 Stunden. Die Nasenspitze wird mit Gewebe vom Rücken ersetzt. Für die Lippen wird Gewebe von den Schultern transplantiert. Und Alex sieht danach nicht gut aus. Anstelle eines Lochs hat er nun vollkommen überdimensionierte, fast weiße Wülste, die etwa ein Drittel seines Gesichtes ausmachen. Alex ist entsetzt und fassungslos. Endlich kommt ein Chirurg und erklärt ihm, dass die überschüssige Haut notwendig ist, damit im Falle des Falles nicht noch einmal transplantiert werden muss. Dennoch fällt es Alex schwer, sich mit dem Zustand seines Gesichtes abzufinden. Er vergleicht sich mit einem Clown. Sein kleiner Sohn sagt, er sehe aus wie eine Kuh und weigert sich, seinen Vater zu küssen. Nur widerwillig lässt er sich in den Arm nehmen. Alex vermisst die Nähe zu seinem Sohn sehr. Aber auch Intimitäten zwischen den Eheleuten müssen erst wieder neu gelernt werden. Eine Zeit, in der Lucy immer wieder deutlich macht, wie stark ihre Liebe zu Alex ist. Sie betont, dass er sie noch immer zum Lächeln bringt. Als er nach Hause entlassen wird und die Reha ansteht, zeigt sich wahre Freundschaft. Alex gesteht seinem besten Freund, der ständig aus Frankreich zu ihm hin und her geflogen ist, um ihn zu besuchen, dass er seiner Familie nicht zur Last fallen will. Er mache sich große Sorgen, dass Lucy die ganze Arbeit habe und Ben vielleicht glauben würde, dass Alex nichts mehr selbst machen könne. Er könne ja nicht einmal alleine auf die Toilette gehen. Und dann geschieht etwas Beeindruckendes, Selbstloses. Alex' Freund kündigt seinen Job und zieht bei den Lewis ein. Er versorgt und unterstützt Alex 6 Monate lang. Und so finden sie gemeinsam heraus, wie sie Riemen um den Arm binden können, um eine Gabel zu befestigen, wie man einen Kinderbecher so anpasst, dass Alex daraus trinken kann und wie Alex ohne Hilfe auf die Toilette gehen kann. Er lernt auch, sich an- und auszuziehen. Später sagt Alex, dass er ohne seinen Freund nicht überlebt hätte. Wir können wohl annehmen, dass er damit meint, dass er in dem Zustand nicht hätte leben wollen. Aber es bleibt nicht bei den selbsterlernten, kleinen Fortschritten. Es wird ein Treuhandfonds gegründet, um Alex' Rehabilitationskosten zu finanzieren, einschließlich Rollstühlen und moderner Prothesen, die ihm ein weitestgehend normales Leben ermöglichen sollen. Während dieser Zeit ist es Lucy, die für den Lebensunterhalt der Familie aufkommt. Sie führt eine Kneipe und eine Pension. Alex leidet unter Schuldgefühlen, weil sie so viel leisten muss. Dabei ist sein Weg noch lange nicht zu Ende. Das Lippentransplantat heilt zusehends ein, aber nun steht eine 10-wöchige stationäre Rehabilitation auf dem Programm. Alex soll sich motorisch verbessern und dadurch ein selbstständigeres Leben führen können. Dafür muss er wieder ganz grundlegende Dinge erlernen. Wie kann man mit den neuen Prothesen mit Messer und Gabel essen? Wie ist der verbliebene rechte Armstumpf zu nutzen? Dazu kommt das Heimweh. Erstmals werden Beinprothesen angepasst. Stehen und gehen lernen entpuppen sich als Kraftakt und sind eher ein Marathon als ein Sprint. Alex fällt und steht wieder auf. Fällt erneut und steht wieder auf. Wochenlang. Er trainiert seine Rumpfmuskulatur und lernt, selbstständig auf einen Stuhl zu kommen. Dann der nächste Klinikaufenthalt. Alex' Mund soll operativ geweitet werden. Er erhofft sich, seinem früheren Aussehen näher zu kommen, damit Ben ihn wieder als seinen Papa erkennt und mag. Für Alex ist nichts wichtiger, als seinem kleinen Sohn wieder nahe zu kommen. Die OP dauert die ganze Nacht und verläuft erfolgreich. 21 Monate nach der Infektion gibt es Neuigkeiten. Alex hat Lucy endlich einen, wenn auch unromantischen, Heiratsantrag gemacht. Und sie hat angenommen. Auch gesundheitlich sind Fortschritte zu vermelden. Eine von Alex ins Leben gerufene Stiftung sammelt Geld für besondere funktionale Beinprothesen. Er macht seine ersten Schritte und wird immer selbstständiger. Er springt sogar mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug. Es scheint so, als ob er sein Leben in die Hand nehme. Auch wenn er keine Hände mehr hat. Währenddessen wächst das Hauttransplantat immer besser ein. Allerdings hat es eine ganz helle Hautfarbe, ohne jegliche Pigmentierung und ohne Lippenrot. So lässt sich Alex schließlich die fehlenden Hautpigmente eintätowieren. Das Ergebnis ist überzeugend. Das Transplantat ist als solches noch erkennbar, aber erst auf den zweiten Blick. Des Weiteren wird Alex ein Biotech-Implantat in den Arm eingesetzt. So kann er zum Beispiel seine Haustür ohne Schlüssel öffnen. Eine Zeitersparnis von 10 bis 15 Minuten. So lange würde es dauern, mit der Prothese den Schlüssel zu greifen, in ein Schloss einzuführen und dann noch umzudrehen. Wir dürfen nicht vergessen, Alex hat weder Hände noch Füße. Nun hält er seinen Arm vor den Türknopf und die Tür öffnet sich. Weitere Funktionen sind in Planung, um die vollständige Unabhängigkeit von der Hilfe anderer Personen wiederzuerlangen. Was bleibt? Alex hat ungefähr 150 Stunden auf dem Operationstisch gelegen. Im Winchester Hospital wurden bis dahin 7 Patienten mit derselben Diagnose behandelt, einschließlich Alex. Später erfährt er, dass er der einzige Überlebende ist. Alex wird noch viele Operationen über sich ergehen lassen müssen, da die Hauttransplantate sich beim Altern anders verhalten als die Haut darum herum. So werden immer wieder Anpassungen notwendig sein. Jahre später wird Alex gefragt, was er am meisten vermisse. Golfball spielen, sagt er. Denn alles andere habe er sich zurückerobern können. Er sagt, um ehrlich zu sein, ich mache wahrscheinlich 100-mal so viel wie früher, vor meiner Krankheit. Und das kann man unterstreichen. Alex hat nicht nur überlebt, sondern sich neu erfunden. Aus dem, wie er selber sagte, eher faulen Menschen ist ein engagierter Mann geworden, der für viele Projekte steht. Er hält Vorträge in der ganzen Welt über Resilienz, also die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende psychische Beeinträchtigung zu überstehen. Und das Motto seines Motivationsvortrages lautet: Ein kleiner Rückschlag. Er unterhält den Treuhandfonds, mit dessen Hilfe Rollstühle und Handfahrräder entwickelt werden. Er kümmert sich darum, dass in Äthiopien Rollstühle zu erschwinglichen Preisen hergestellt werden können. Dafür werden Spenden gesammelt. Aber auch für ein Projekt, bei dem dafür gesorgt werden soll, dass jedes Kind in Großbritannien unter 10 Jahren mit fehlenden Gliedmaßen einen kostenlosen Arm erhält. Alex sagt, dass sein Leben eigentlich erst mit der Krankheit begann. Jetzt kann er zurückgeben, was er damals erhalten hat: Hilfe und Therapie. Am wertvollsten sind für ihn aber seine Familie und Freunde. Insbesondere die Beziehung zu Lucy und seinem Sohn, der zu einem fröhlichen 11-Jährigen herangewachsen ist, der viel mit seinem Vater unternimmt und ihn immer dann unterstützt, wenn doch noch Hilfe notwendig ist. Alex hat alles gegeben, um die Beziehung zu seinem Sohn wiederzuerfinden, wie er sagt. Sei es, mit einer noch nicht gut dafür zu gebrauchenden Armprothese Lego zu spielen oder sogar Skateboard zu fahren. Es sei zum Beispiel nicht einfach gewesen, seinem Sohn das Fahrradfahren beizubringen, wie es die meisten Mütter und Väter tun, aber schließlich habe er auch das geschafft. Aber auch Lucys Kraft und Liebe hat eine enorme Rolle gespielt. Ohne sie hätte Alex wohl kaum für die Familie und sein Leben kämpfen können. Denn sie war es, die alles zusammengehalten hat und immer wieder mit Ben in die Krankenhäuser und Reha-Kliniken gefahren ist, um den Kontakt zwischen Vater und Sohn aufrechtzuerhalten. Für Alex war insbesondere folgende Erkenntnis wichtig: Wenn du weißt, wofür du etwas machst, dann kannst du das Wie ertragen. Er hat für Lucy und Ben gekämpft. Und da wären wir bei dem Begriff der Resilienz. Resilienz, ein großes Wort. Aber was bedeutet es eigentlich? Resilienz ist die Fähigkeit, nach einem schweren Schicksalsschlag nicht daran zu zerbrechen, sondern wieder aufzustehen, sich neu zu sortieren, vielleicht sogar stärker daraus hervorzugehen. Manche vergleichen Resilienz mit einem Bambusrohr im Sturm. Es biegt sich, aber es bricht nicht. Alex Lewis hat alles verloren, was seinen Alltag einmal ausgemacht hat. Seine Beweglichkeit, sein Aussehen, seine Unabhängigkeit. Aber er hat sich nicht verloren. Er hat sich nicht nur angepasst, er hat sich neu aufgebaut, Stück für Stück. Nicht, weil es leicht war, sondern weil er einen Grund hatte. Ben, Lucy, das Leben. Und genau das ist Resilienz. Alex geht sogar so weit zu sagen, dass der Verlust seiner Gliedmaßen das Beste war, was ihm jemals widerfahren sei, weil es sein Leben komplett verändert habe. Es habe ihm Zugang zu Dingen gegeben, von denen er niemals geträumt hätte, sie zu tun. Er wäre niemals in der Wüste Fahrrad gefahren, hätte nicht Bergsteigen und Kajakfahren ausprobiert. Vielleicht hätte er auch nicht mit dem exzessiven Trinken aufgehört. Und er hätte niemals verstanden, wofür es sich lohnt zu leben. Er sage sich jeden Tag: Ich bin ein glücklicher Mann. Ein sehr glücklicher Mann. Ich möchte den Satz umformulieren. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ein sehr glücklicher Mensch. Wer kann das schon von sich behaupten? Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass mir gern eine Bewertung. So hilfst du, dass mehr Menschen diese Geschichten entdecken.